Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Die fossile Welt wird von einer nachhaltigen, elektrifizierten Zukunft abgelöst, sagt mein heutiger Gast in einem Beitrag zur Veröffentlichung eines neuen Positionspapiers seines Unternehmens. Und auch wie das passieren soll, erklärt er. Batteriespeicher sind der Schlüssel dazu. Ihre disruptive Kraft verändert unser Energiesystem tiefgreifend. Sie schafft neue Freiheitsgrade, stellt aber auch alte Strukturen in Frage. Er absolvierte sein Diplom-Ingenieur in Elektro- und Energietechnik an der Technischen Universität München. Im Anschluss arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der ZAE Bayern. Danach wurde er Chefentwickler und Geschäftsführer bei der Agnion High Term Research GmbH, bis er als Leiter der Stabsstelle Unternehmensentwicklung zu der GSB Sonderabfallentsorgung Bayern GmbH wechselte. Im Anschluss arbeitete er für die Suntility AG und für Entelios CWE, bis er Leiter des Vertriebs und der Geschäftsfeldentwicklung bei der Smart Power GmbH wurde. Meine Herren, waren das viele Stationen. Mittlerweile ist er seit 4,5 Jahren Geschäftsführer der EcoStore GmbH. Und das Interessante bei EcoStore ist, dass über private Investitionen Großbatterieprojekte verwirklicht werden, um eine nachhaltige und unabhängige Energieversorgung zu schaffen. Darüber wollen wir jetzt natürlich sprechen und auch darüber, welche Hürden und aber auch natürlich Lösungsansätze es gibt, um einen Electrified State zu erreichen. Den Begriff habe ich nämlich auch bei dir neu gelernt im Vorfeld. Und zwar sprechen wir jetzt mit Georg Gallmetzer. Herzlich willkommen, lieber Georg. Schön, dass du da bist.
Ja, guten Morgen, Klaus. Danke, freut mich, dabei zu sein.
Ich habe es gerade vorgelesen. Ich habe mir in der Anmoderation Entelios nochmal kurz gelb markiert. Da hat man im Vorfeld gleich drüber gesprochen. Ich war am Montag beim Talk Event. Das ist in Medelbü der Geschäftsführer von Nordgrün. Der hat auch mit Entelios ganz viel zusammen gemacht. Habt ihr euch dann noch überschnitten oder war Torge schon weg, als du da angefangen hast?
Nee, wir haben uns sehr viel miteinander zu tun gehabt. Torge ist ja auch ein Verfechter der Energiewende erster Klasse und da passen wir sehr gut zusammen und wir haben uns sofort verstanden und sind immer noch in Kontakt.
Sehr schön. Cool. Georg, du warst ja schon, jetzt, ich habe eben vorgelesen, in ganz unterschiedlichen Positionen aktiv, nicht immer nur Energiewende, auch spannende andere Felder, wo du unterwegs warst. Und jetzt hast du aber gesagt, okay, jetzt geht's in Richtung Batteriespeicher. Was hat dich da vor 4,5 Jahren hingezogen? Warum jetzt die Speicher?
Also die rote Linie, würde ich sagen, die ist nicht so offensichtlich, aber ich gebe dir einen kleinen Tipp. Es hat mit dem Wunsch an Transformation und Schaffung einer nachhaltigen Welt zu tun. Das ist ja unbestritten, dass wir da was tun müssen und dass unsere Kinder und Enkelkinder so die Welt nicht übertragen kriegen dürfen, wie wir sie momentan vorfinden. Und das ist unsere Generationenaufgabe, da was zu machen. Und tatsächlich habe ich auf den verschiedensten Stationen gesucht, wo ich am meisten Impact erzeugen kann in dem Transformieren des Systems. Und viele Stationen waren halt nicht erfolgreich. An der Stelle bin ich doch ein bisschen Startup-Entrepreneur geprägt, weil ich versuche viele Dinge und wenn sie nicht klappen, dann finde ich das okay und auf geht's, nächstes. Und der entscheidende Punkt, EcoStore zu gründen, war, dass die Zeit reif war für den Batteriehochlauf und wir eine Bande junger Entrepreneure waren, zusammen mit Uli Bürger und Johanna Jungbauer, die das erkannt haben. Und tatsächlich auch ein gutes Netzwerk hatten mit O-Energy als Seed-Investor in 2021, die uns sehr, sehr vertraut haben und 5 Millionen Euro Startkapital gegeben haben auf einen etwas waghalsigen Businessplan, der aber offensichtlich mehr als aufgegangen ist. Und da sind wir ungeheuer stolz. Ich glaube, aktuell suche ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe gefunden.
Gut. Das ist ja auch mal schön, aber wobei, ich bin mir auch sicher, es gibt ja, das habe ich vom Dieter Lange gelernt, alle 7 Jahre verändern wir uns ja als Mensch. Also erstmal physikalisch, dass wir im Grunde neue Zellen haben, die dazu beitragen, dass wir jemand anderes wieder sind, was ja auch immer permanent passiert. Wir haben aber auch gefühlt alle 7 Jahre wieder so einen neuen Purpose, so einen neuen, ach, irgendwas, was uns antreibt. Insofern ist es total normal, dass du praktisch alle paar Jahre was Neues gefunden hast, wo es noch besser passt. Und ich bin mir auch sicher, wenn du es erst 4,5 Jahre machst, hast du bestimmt nochmal die gleiche Zeit, um da weiterzuwirken. Oder glaubst du, das reicht jetzt bis zur Rente?
Boah, also ich glaube, die Transformation im Energiesektor hin zur Klimaneutralität ist mehr als eine 7-Jahres-Aufgabe. Ich glaube, da werden wir eher 70 Jahre dann zu knabbern haben. Auf jeden Fall möchte ich, bis ich in Rente gehe, das Ding mitgewuppt haben und meinen Enkelkindern erzählen, was ich gemacht habe wo die Welt Scheidepunkt war, ob man jetzt die Transformation durchzieht oder sie vielleicht zurücknimmt. Deswegen hat EcoStore auch die Unternehmensmission, die Unumkehrbarkeit der Energiewende sicherzustellen. Das ist ein bisschen vermessen, das schaffen wir nicht alleine, aber wir können ein Vorbild sein, um die Unumkehrbarkeit herbeizuführen, indem wir so viele Speicher raus ins Feld führen. Und da geht es richtig um große Mengen, die dann durch ihr Wirken und ihr Handeln den Erneuerbaren ein unabhängiges Geschäftsmodell schaffen. Im Kern ist es das. Speicher allein haben aus meiner Sicht keine Existenzberechtigung. Sie sind dann das stützende Bein, damit Wind- und Solaranlagen nicht mehr gefördert werden müssen, weil solange sie gefördert werden, kann eine Regierung kommen, und wir sind gerade in einer Gegenpendelbewegung politischer, geopolitischer, mikropolitischer Bewegung,
Glaube ich
wo
auch.
es vielleicht gefährlich ist. Und das wollen wir durch den Speicherhochlauf zementieren. Nein, die Energiewende wird nicht rückabgewickelt, und EcoStore soll viele, viele andere auch anregen, damit zu machen.
Das ist nochmal gedanklich, und ich finde es spannend. Ins Jahr 2021 ging das gesagt, da gab es 5 Millionen, die hat jemand in euch investiert, weil sie an die Idee geglaubt haben. Zu der Zeit waren ja Speicher noch gar nicht so unfassbar wirtschaftlich, wie sie es heute ja mittlerweile sind. Das habt ihr vorausgesehen, oder was war damals, oder hattet ihr noch einen anderen Business Case, dass ihr gesagt habt, okay, das Thema Regelenergie ist spannend, oder ihr habt euch was anderes überlegt, was damals für euch so interessant war?
Ja, da sind ja einige verschiedene Ebenen dann Frage drin. Also die Speicher sind heute auch nicht unfassbar wirtschaftlich. Das ist so ein Mythos, der durch die Branche geht. Den kann ich gerne widerlegen, wenn wir nachher über die Anlage in Bollingstedt reden, die gar nicht so wirtschaftlich ist, wie die Branche meint, dass Speicher heute sein müssten. Aber sie ist im Geld, das ist richtig. Und Speicher waren aber auch schon 21 im Geld. Da gab es eine kleine Besonderheit, nämlich Paragraph 18 Strom-NEV für die Nichtkenner. Das war im Grunde genommen so eine unbeabsichtigte Förderung für Anlagen im Verteilnetz, die zum richtigen Zeitpunkt die Verbrauchsspitze wegpuffern, gebaut für dezentrale Gaskraftwerke. Aber Batteriespeicher durften da mitspielen und haben eine kleine Sonderförderung gekriegt. Und das war der Punkt, um sie über die Wirtschaftlichkeitsschwelle zu tragen. Regelenergie allein war nicht mehr auskömmlich. Aber das kleine Ding hat geholfen. Diese Förderung ist Ende 22 ausgelaufen, und wir haben es gerade so geschafft, die ersten 52 Millionen Euro Umsatz für den Bau von Speicheranlagen noch vor Ende dieser Förderung ins Feld zu führen. Damals für Kunden, für die wir die Anlagen gebaut haben, die uns den Bau der Anlagen natürlich bezahlt haben. Aber durch diese erste Kampagne, das war auch so etwas, was das Unternehmen sehr stark zusammengeschweißt hat. Also ein Ziel: bis Ende 2022 müssen wir die versprochenen Verträge und Bauaufträge rechtzeitig aufs Feld führen. Das war eine geile Zeit, würde ich sagen, weil es klar war, man muss fertig werden. Der Zeitpunkt war klar, der Auftrag war klar, und wir haben uns geschafft. Das ist ein bisschen so der Gründungsmythos von EcoStore. Und daraus haben wir ein bisschen Geld verdient, und das Geld haben wir sofort reinvestiert in die Entwicklung und den Bau von großen Anlagen, die wir aber für uns selber machen.
Okay,
Und
spannend.
auf der Strategie fahren wir weiter und haben in 2024 durch eine substanzielle Kapitalerhöhung sehr, sehr viel Geld auf unser Holding draufgepackt, damit wir einige Gigawatt und Gigawattstunden in den nächsten 2, 3 Jahren ins Feld führen können.
Okay, spannend. Also der Paragraph 18, ich habe gerade so nachgeguckt, das sind ja die Familiennetzentgelte, richtig? Also
Ja.
das heißt, ihr habt dieses Spiel in Anführungszeichen gespielt, zu ahnen, wann praktisch die Höchstlast ist ich sag mal, angeschlossenen Netz, und dann habt ihr praktisch eingespeist, richtig? Verstehe ich das korrekt?
Das ist richtig, genau. Und dieses Antizipieren von der Jahreshöchstlast, das war eine interessante Übung, weil damals schon klar war, die Verteilnetzbetreiber wissen es eigentlich selber nicht.
Richtig.
Und wenn man Geschäfte machen will, dann muss man eine digitale Kompetenz aufbauen. Wir haben ein sogenanntes Data Science Team gegründet, um Energiedaten und Netzdaten und Strommarktdaten und Batteriedaten übereinander zu legen und daraus ein Geschäftsmodell zu kochen und zu lernen, wie kann man einen Speicher noch optimaler einsetzen. Und genau diese Ressource ist jetzt entscheidend dafür, dass man Speicher nicht mehr für die Verbraucherlastspitze einsetzt, aber für das Optimieren der Netzauslastung. Auch da sind die Verteilnetzbetreiber aktuell nicht in der Lage, die eigenen Engpässe punktgenau zu erkennen. Das ist, war früher einfach nicht notwendig. Ich hoffe, es machen, wird in Zukunft gemacht. Aktuell machen wir es aber am Speicher Bollingstedt zum Beispiel, wo wir den Batteriespeicher, größter Speicher Deutschlands übrigens, momentan in Betrieb, was Batteriespeicher angeht, genau auf die Netzauslastung schauen. Und wenn das Netz voll ist, dann fahren wir den Speicher zurück. Und wenn dann die Sonne wieder etwas runtergeht oder Winter das weggeht, dann fahren wir den Speicher wieder hoch und er kann wieder weiterarbeiten. Und dadurch ist unser Speicher auf seine Art netzdienlich, weil er erzeugt keine zusätzliche Engpass, keine Belastungsspitze. Er passt auf das Netz auf. Das ist ein erster Schritt in Richtung Integration von Speichern in die Netze. Wenn die Speicher anzufangen, mit den Engpass-Signalen im Stromnetz zu kommunizieren und damit auch mit den Erneuerbaren direkt zu kommunizieren. Und da ist sehr viel mehr Substanz drin in der Zukunft, um sehr, sehr viele Speicher unterzubringen. Die Welt gibt es nicht mehr, ne, wo ein Speicher das macht, was er will und sich an der Börse optimiert. Das ist vorbei, das gab es auch ehrlich gesagt nie. Und wenn wir die Speicher hochlaufen lassen, in großer Menge, gigawattweise, wir reden nachher noch dafür, wie viel, dann müssen wir auf die Engpässe im Netz auch Rücksicht nehmen, sonst geht es nicht.
Ja, verstehe ich. Aber jetzt mal ganz praktisch, ich bin auch gedankt, weil dieses Spiel, die Netzspitze im vorgelagerten Netz zu treffen, das haben wir ja in Flensburg mit dem Heizkraftwerk gefühlt 20 Jahre lang gespielt. Und wir hatten immer überlegt, wann ist es, hatten dann irgendwie so Zeitfenster, wo wir gesagt haben, okay, das sind jetzt die Zeit, da sollten wir, das war euer auch Spiel, dass ihr gesagt habt, okay, werktags von 6 bis 8 oder sowas, da macht es schon Sinn einzuspeisen. Und habt ihr gesagt, nee, wir sind eigentlich so gut, wir wissen, ich sag mal, auf 5 Stunden genau im Jahr, dass das die wahrscheinlich 5 Stunden sind und dann wird da praktisch eingespeist oder habt ihr es so wie wir gemacht, dass man im Grunde, ich übertreibe mal ein bisschen, 1000 Stunden bedient hat und dann hoffentlich die eine dabei war?
1000 nicht, aber 200.
200, okay.
Also ja, mit ein bisschen besseren Daten und besseren Modellen kann man natürlich die Treffergenauigkeit ein bisschen erhöhen.
Ja, 200 ist stark, das ist schon mal gut. Und jetzt die Folgefrage wäre, das war damals das alte Spiel, jetzt seit 22 nicht mehr möglich. Woher wisst ihr denn jetzt besser als, ist das Ding jetzt bei Tennet oder Ethernet angeschlossen? In
das ist bei Ethernet angeschlossen.
Genau. Wo wisst ihr jetzt besser als Ethernet, wann praktisch bei denen, dass das Netz droht voll zu laufen? Welche Parameter nutzt ihr dafür? Wo kriegt ihr diese Information her?
Also wir schauen halt einfach hin. Ethernet, die Netzführung schaut schon auch im Groben hin, aber es gibt keine strukturelle Engpassplanung, die es eigentlich gesetzlich geben müsste mit deiner Planwertmodell, Redispatch. Das wird im Verteilnetz leider nicht gemacht. Da kann man sich drüber ärgern oder man kann die Not zur Tugend machen und mit dem Netzbetreiber in Dialog gehen und sagen, bitte, ihr macht es nicht, okay, aber helft es uns selber zu machen, in dem diskriminierungsfreien und transparenten, rechtlich gedeckten Weg. Und das ist nicht, dass wir Signale vom Netz kriegen, im Gegenteil. Wir kriegen aber Hinweise, welche Anlagen engpassbildend sind und was die Auslegungskapazität des Netzes ist. Und daraus haben wir ein neuronales Netz gebaut, das jetzt keine KI, gell? Man sagt viel zu schnell KI heutzutage. Ist einfach gutes, altes neuronales Netz, was einfach gelernt hat mit historischen Daten, der Leitungsauslastung und der engpassbildenden Anlagen, die man dann antrainiert und mit frischen Wetterdaten füttert. Weil aus dem Wetter kann man wiederum die Prognose der Auslastung in der Zukunft ableiten. Und daraus lässt sich mit hinreichender Zuverlässigkeit vorwegnehmen, wann unsere Anlage nicht mehr einspeisen darf.
Wobei, das finde ich jetzt auch wieder spannend. Wir drohen in so Nerd-Themen abzurutschen. Also auch, ich weiß ja, dass unsere Zuhörerinnen und Zuschauer auch an sowas interessiert sind. Woher wisst ihr das wiederum? Weil wir haben echt jahrelang versucht, das Einspeisemanagementsignal vorherzusagen mit Solarprognose und Windprognose.
Ja.
Das ist uns nicht wirklich gut gelungen. Aber du sagst, es geht doch.
Ihr braucht auch eine Netzauslastungsprognose, nur Wetterdaten lang nicht. Also man muss das Netz ein Stück weit nachmodellieren.
Okay, also wirklich auch die Verbraucher simulieren.
Genau. Und aus historischen Lastkarten-Daten ein neuronales Netz antrainieren, wo man Bilder, die Auslastung dabei hat.
Okay, spannend. Cool, danke. So, wir sind jetzt in der Anmoderation, also schon völlig tief abgetaucht. Sorry. Ich habe noch 2, 3 Fragen zur Person, die ich nochmal nachreiche. Ich finde das auch cool. Irgendwo hast du im Vorfeld gesagt, geht nicht, gibt's nicht. Das ist auch eins deiner Mottos, die du hast. Wo in deinem Leben hast du das zum ersten Mal wirklich, ich sag mal, aktiv angewendet? Sprich, bei welcher Herausforderung kannst du dich erinnern, dass das zum ersten Mal wirklich zum Tragen gekommen ist?
Geht nicht, gibt's nicht.
Ja.
Ah, ich habe meiner Mutter gesagt, da war ich 6 Jahre alt. Ich bin ja aus Südtirol, also im Bergbauerndorf. und habe meiner Mutter gesagt, hey, ich heirate mal eine deutsche Frau. Das ist mir gelungen. Ich bin sehr glücklich verheiratet in München, habe zwei wunderbare Kinder. Und ja, das war, glaube ich, die wichtigste Entscheidung, wo ich mich im Leben durchgesetzt habe. Ich bin sonst immer auf Konsilienz und Kompromissbereitschaft gebürstet, aber da habe ich mich durchgesetzt.
Okay, das finde ich aber spannend. Das heißt, wenn man aus Südtirol kommt, dann ist das nicht üblich, dass man im Grunde jemanden heiratet, der nicht daherkommt. Oder warum war das so was Besonderes?
Ach, die Welt ist einfach, als Sechsjähriger besteht aus den Einwohnern aus dem Bergdorf und da habe ich gesagt, nee, da muss doch draußen irgendwas sein. Und ich bin dann nach München zu studieren gegangen und ja, gleich privat eben hängen geblieben. Ich bereue nichts.
Sehr gut, cool. Finde ich schön. Guck mal, ist da noch irgendwas über so? Nee, das andere hast du schon erzählt, warum du so motiviert bist, dass man, und das ist genau auch mein Thema, Impact, dass man immer guckt, wo hat man den größten Einfluss, wo, und das finde ich aber auch wichtig, dass das alle Menschen machen, wo kann ich mit meinen Talenten tatsächlich am besten Wirkung entfalten? Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass irgendwie Talent verschenkt wird und jemand irgendwas macht, wo ich denke, ah, der müsste doch ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts noch viel cooler unterwegs sein. Insofern ist das cool, dass du auch immer für dich gesucht hast, was passt noch besser? Wo kannst du noch besser Wirkung entfalten? Lass uns doch mal in diesen Electrified State eintauchen. Erstmal die blöde Frage, wo kommt dieser Begriff her? Also ich kenne ja viele Begriffe, den habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Habt ihr den erfunden oder kommt der irgendwo aus dem angelsächsischen Bereich oder?
Ja, das ist also ein angelsächsisches, ich weiß nicht, wer der Urheber ist. Ich höre viele Podcasts und irgendwann taucht dieser Begriff auf, Electrostate versus Petrostate.
Okay.
Das ist die Zuspitzung einer richtungsweisenden Entscheidung. Geht man jetzt in die fossile Welt zurück oder beharrt man drauf? Da gibt es ja einige Staaten, die das tun. Also ich zähle jetzt mal die fossilen Schurkenstaaten auf mit Russland, Saudi-Arabien, USA, meinetwegen auch noch andere, die man da in der Kette aufstellen kann. Die aktuell ziemlich aggressive, retrospektive Politik machen und auf eine Refossilifizierung, ist das ein Wort? Ich weiß nicht. Vielleicht, also du weißt, was ich meine,
Ja,
zurück
doch.
zur fossilen
Ja.
Welt gehen. Und dann gibt es die Elektrostates, die eine geopolitische getriebene Strategie fahren, sich möglichst 100% zu elektrifizieren. Ich weiß schon, 100 ist eine hohe Zahl, aber überwiegend zu elektrifizieren. Und das machen diese Staaten nicht aus Spaß an der Elektrotechnik, wie ich es auch habe, sondern weil das geopolitisch einfach überragende Vorteile bringt. Und der Primus inter pares ist China. China baut momentan jede zweite Batterie, die ins Feld geführt wird, wird in China ins Feld geführt. Also wahrscheinlich nahezu 100% der Batterien, die gebaut werden, kommen aus China, aber die Hälfte wird gleich im Binnenmarkt verbaut. Jede zweite Solaranlage, die gebaut wird, wird in China installiert. Jede zweite Windrad, also jedes zweite kann man auch für Elektroautos machen. Also China hat eine ungeheure Konsequenz in der Elektrifizierung ihrer Wirtschaft. Warum? Weil sie geopolitisch sich damit unabhängig machen, resilient machen und damit schlussendlich Macht erlangen. Das ist ein geopolitisches Machtspiel, was im Beifang eine hohe Klimarelevanz erlangt. Das ist es ja. Wir sind ja in einer Zeit, wo man über Klimaschutz nicht mehr besonders viel Akzeptanz erlangt, zumindest in konservativen Kreisen, wo man aber über Resilienz, Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit und Kosten punkten kann. Und auf all das zahlt Klimaschutz im Sinne der Energiewende mit auch ein. Das heißt, Europa hat keine andere Wahl, als sich ebenfalls konsequent zu elektrifizieren, um als Elektrostate zu werden, weil wir haben schlichtweg die fossilen Rohstoffe gar nicht. Also, so what? Dann muss man den Weg gehen. Und wir wollen nicht wieder erpressbar sein von Russland oder USA oder wem. Die Thema mit der Gaskraftwerkstrategie, die gerade diskutiert wird, ist für mich schon eine Frage, dass man sich aussuchen kann, bei welchem Despoten man den Stoff kaufen kann, von dem man dann abhängig ist. Das darf man nicht zulassen. Schon klar, wir brauchen Notstromaggregate in der Dunkelflaute, in dem Maße, wie es Speicher nicht machen. Und da können wir darüber reden, dass Speicher einen wesentlichen Teil schon machen können. Aber wir dürfen nicht in eine neue Abhängigkeit reinlaufen. Deswegen ist der Elektrostate nicht nur der effizientere, klimapolitisch wichtigere, sondern es ist eine Schicksalsfrage. Da müssen wir hin.
Ja, bin ich bei dir. Und die Batteriespeicher, du hast sie gerade angesprochen, Seht ihr sie noch als Tagesspeicher tatsächlich oder bist du auch der Meinung, die Batteriespeichern können tatsächlich auch für die Dunkelflaute einen Anteil bringen? Weil ich glaube, so ab, keine Ahnung, 3, 4 Tagen ist es ja wahrscheinlich schwierig bis unmöglich, dass die da noch einen Beitrag leisten, oder? Wie stellst du das ein?
Ja, da schauen wir doch mal an, was ein Batteriespeicher wirklich macht. Es gibt jeden Tag eine Versorgungslücke, wenn man sich anschaut, weil es ist nämlich dann, wann die Sonne untergeht, da hast du eine Versorgungslücke, du hast ja nicht genug Wind. So, das heißt, jeden Tag abends zwischen, sagen wir mal, im Sommer 6 bis 10, im Winter vielleicht ein bisschen früher, ein bisschen länger, hast du eine Versorgungslücke. Ja, wer stopft denn die? Heutzutage leider noch Gas, weil wir noch zu wenig Speicher haben, die mittags den Strom aus dem System ziehen, um ihn abends loszulassen. Diese Versorgungslücke haben wir immer, täglich. Jetzt gibt es manche Tage, an denen die Versorgungslücke größer ist, weil die Sonne mittags nicht scheint, ne, und der Wind manchmal auch nicht weht. Dieses Thema Dunkelflaute ist die Zuspitzung dieser Versorgungslückenfrage. Da darf man sich aber nicht blenden lassen, wenn man alle Versorgungslücken eines Jahres übereinander legt. Dann wird man feststellen, dass man mit 3, 4, 5, 6 Stunden Speichern den Großteil der Versorgungslücken gestopft kriegt.
Okay.
Das heißt, man wird den Großteil der Gasbeiträge oder der fossilen Kraftwerksbeiträge aus dem System mit Stundenspeichern verdrängen können. In der Debatte wird natürlich immer der Extremfall genannt. Und ja, den muss man auch debattieren. Was macht deine Speicher in der Dunkelflaute? Er lädt nachts. Ja, warum nachts? Ja, weil da der Verbrauch gering ist und dann holt er sich die Energie von den Anlagen, die nachts sowieso online sind, im Zweifel aus dem Ausland, um dann die Spitze mittags wegzupuffern, wo wir viel Verbrauch haben. Mit diesem Verhalten können wir in der Dunkelflaute das Betreiben von ungefähr einem Drittel der Gaskraftwerksflotte vermeiden. Aber ja, 2 Drittel der Gaskraftwerksflotte wird trotzdem gebraucht werden und die wird auch nachts laufen müssen. Aber viele, wenn man sich den Verlauf der Dunkelflautenspitze anschaut, dann ist wiederum runtergedampft auf ein paar Stunden, die man wieder abschöpfen kann mit Batteriespeichern. Also das Effizienteste, wir reden ja von Extrempreisen der Dunkelflaute. Ne? Und genau diese Extrempreise, die dann alle zahlen aufgrund der Merit Order, muss man mit Speichern vermeiden, weil die diese wenigen Stunden, die das Grenzkraftwerk dann laufen muss, das extrem teuer ist, vermeiden. Selbst in der Dunkelflaute. Und ja, man wird dann angewiesen sein auf ein stark integriertes europäisches Verbundnetz, dass man die Speicher nachts eben aufladen kann und in die Mittagsspitze reinladen kann. Es gibt Stimmen aus konservativen Kreisen, die sagen, was ist, wenn der Nachbar die Kuppelstellen dicht macht? Ja, also genau. Aber das muss man sich anhören in der Debatte. Und das ist ein Hauptargument, um einen Überbau an Gaskraftwerken für die Dunkelflaute zu argumentieren. Ja. Ich sage an der Stelle immer, ja, und wer zahlt die Rechnung? Wir müssen hier die Rechnung mit dem Wirt machen. Wer zahlt? Das ist der Verbraucher. Wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen als Industriestandort Deutschland, dann müssen wir auch kosteneffiziente energiewirtschaftliche Regeln machen und eine Versicherung kaufen. Das ist ja eine Versicherung, diese Gaskraftwerke in der Dunkelflaute, die wir uns noch bezahlen können. So, ich möchte nur diese Versicherung bezahlen, die ich auch wirklich brauche. Wenn wir 50, 80 Gigawatt Speicher im System haben, dann werden wir feststellen, dass man mit weniger Versicherung klarkommt.
Ja, das glaube ich auch. 2 Drittel entspricht welcher Leistung in GW? Kannst du das quantifizieren, was man ungefähr dann noch braucht? Weil es wird ja von 10 GW im Augenblick gesprochen. Ist das die Größenordnung, wo du sagst, okay, ja, die könnte man brauchen? Wobei ich als Idee nochmal mit einbringen will, es gibt ja auch noch Kraft-Wärme-Kopplung, die ja auch noch da ist. Die auch
die ist noch da.
Und es gibt auch noch ein paar Biogasanlagen, die auch.
Genau, du hast Laufwasserkraftwerke, die auch nicht in der Dunkelflaute aufhören zu produzieren. Und du hast Industriekraftwerke, du hast jede Menge im System da. Wir haben eine schöne Studie veröffentlicht. Amadeus Teufel aus unserem Data Science hat sich da ganz genau angeschaut, was ist denn jetzt in der Dunkelflaute wirklich los? Hat ein Dunkelflauten-Tool gebaut und ist öffentlich gestellt, wo jeder auf unserer Website reinschauen kann und sich selber die Energieweltbausteine so zusammenstellen kann, um Dunkelflauten-Experimente durchzuführen. Mhm. Und wenn man dann ein paar Auswertungen macht, stellt man fest, dass wir in einer Welt 2037, was so ein Zieldatum ist für so einen Zwischenstand in der Klimaneutralität, ungefähr 100 GW an Spitzen vorfinden könnte und ungefähr 20 bis 30 GW dieser Spitze mit Speicher wegbügeln könnte in der Dunkelflaute, sodass man noch 70, 80 braucht, wovon wir schon substanziell etwas im Bestand haben. Den dürfen wir natürlich nicht ausschalten. Mhm. Ich rede jetzt nicht, den Kohleausstieg nicht zu machen, sondern das, was jetzt an Biogas, Wasser, Industriekraftwerken da ist, muss man aufpassen, dass man da nicht die Strecke länger macht. Und das Delta, das kann ich dir jetzt nicht genau bemessen, was dann das Delta ist, das muss man natürlich auffüllen. Ja, und das sind die 10 GW aus der jetzigen Kraftwerkstrategie, ein erster Schuss. Ich finde, man soll erst mal anfangen und schauen und dann sich nicht wundern, wenn die Batteriespeicher plötzlich ihre Wirkung entfalten und zeigen, dass sie in der Dunkelflaute wirksam werden, und dann neu bemessen, was dann das verbleibende Delta ist. Wenn ich da kurz noch mal rein darf, jetzt wird die Debatte geführt, wo gerade Batteriespeicher frisch auf dem Tableau der Werkzeuge im Energiebaukasten gekommen sind. Gaskraftwerke haben wir schon ganz lang, deshalb vertrauen insbesondere konservative Kräfte sehr stark auf etablierte Methoden und Werkzeuge. Wenn wir den Speichern ein paar Jahre geben, sich zu etablieren in großer Menge, dann finden wir auch vielleicht mehr Vertrauen in den Werkzeug, das Werkzeugelement Batteriespeicher und können es strategisch als Versicherungselement einplanen. Das sehen wir momentan noch nicht. Ja, da müssen wir erst den Hochlauf abwarten und Spielregeln machen, dass der Hochlauf stattfindet, beziehungsweise nicht abgewürgt wird.
Ich glaube, dabei hilft es aber auch tatsächlich, wenn man mal schaut, wie viele Heimspeicher tatsächlich in den letzten Jahren verbaut worden sind. Die sind ja auch seit 2017 ungefähr angestiegen. Und alleine da, ich habe die Zahl nicht im Kopf, wie viele Millionen es mittlerweile sind. Auch das bringt natürlich jetzt rein mengenmäßig nicht viel, unterm Strich, aber vertrauensmäßig bringt das viel. Weil wenn jeder zu Hause das Ding hat und sieht, okay, das funktioniert jeden Tag im Sommer und auch im Übergang, also dass er zwischenspeichert abends und ich nachtüber damit, mich versorgen kann, ist es ja unvermeidlich, dass irgendwann dieses Vertrauen, was du gerade angesprochen hast, Georg, ganz von alleine wächst, weil, ich nenne mal eine Zahl, weiß nicht, 10 Millionen Haushalte oder was irgendwann so einen Batteriespeicher haben und jeden Tag sehen, es funktioniert. Warum soll es nicht im großen Maßstab dann funktionieren?
Ja, ganz nach dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist. Und auf jeder Netzebene müssen wir dafür sorgen, dass Batteriespeicher gebaut werden können. Also ich kann mir nicht vorstellen, wo irgendwo in einem Stromnetzzusammenhang in Zukunft kein Batteriespeicher steht. Weder stationär noch mobil, in der Hosentasche oder unterm Fahrersitz. Wir werden überall Batterien finden und die werden alle Wirkung auf unsere Versorgungsengpässe entfalten. Momentan haben wir noch nicht die passenden Spielregeln, weil wir im Bauen der Regeln die Komplexität und die Gesamtheit dieser Batteriedisruption natürlich nicht auf dem Tisch haben. Woher auch? Wir fangen gerade an zu lernen.
Richtig.
Im Hinblick auf Batteriespeicher im Haushalt müssen wir natürlich aufpassen, dass diese auch wirklich in der Dunkelflaute da sind, wenn sie gebraucht werden und nicht schon leer sind. So, und da zählen Smart Meter eine große Rolle und ja, aber das ist nochmal ein Thema für sich.
Bin ich bei dir, auch da könnten wir eintauchen, aber lass uns lieber nochmal gucken, was EcoStore macht. Also ich habe so viele offene Fragen im Kopf, Georg, das finde ich spannend in diesem Gespräch. Du hast ja gesagt, euer Anfang war praktisch, Familiennetzentgelte bis 2022 zu machen. Da habt ihr wie viel Leistung installiert, um ein Gefühl zu haben, wie viel habt ihr
Ungefähr
davon?
100 MW.
100 MW, okay, das ist echt
20% des Marktanteils in Deutschland für neu gebaute Batteriespeicher.
stark. Das heißt, da wart ihr schon ein relevanter Akteur, aber über die 100 MW lächelt ihr heute wahrscheinlich, weil heute hat ein Projekt deutlich mehr als das, was ihr bis 22 installiert hattet, oder?
Genau, das von uns größte in Bau befindliche hat 300 MW und 714 Megawattstunden am Standort Förderstedt und wird nächstes Jahr als größtes in Betrieb befindliches Werk die Anlage in Bollingstedt als aktuell größte ablösen mit 100 MW und 238 Bollingstedt in Schleswig-Holstein. Da sind wir mächtig, mächtig stolz und ehrlich gesagt, vor 5 Jahren bei der Gründung hätte ich mir nicht im Traum einfallen lassen, dass so etwas möglich ist. Und da muss man auch mit einer devoten Haltung darauf schauen, dass man sowas eigentlich nicht planen kann. Da ist ganz, ganz vieles positiv zusammengekommen. Das ist nicht nur das Investorengeld und drei pfiffige Gründer, die sich mal was trauen. Da ist das Team dahinter, was wir in den letzten Jahren zusammen stricken konnten. Wahnsinnig starkes Team. Wir sind jetzt bald 100 Leute und jeder einzelne von den Leuten hat so eine Überzeugungskraft und Motivation, das Ding voranzutreiben. Ich führe gerne an, unser Impact im Team ist der Megawattstunden-Ausstoß pro Kopf, den ein Mitarbeiter bei EcoStore erzeugt. Und das ist eine ungeheuer hohe Zahl. Wir braten jedes Jahr ungefähr 10 Megawattstunden pro Kopf raus. Ich glaube, das schafft kein anderes Unternehmen in der Branche, nicht mal die großen, weil die haben viel zu viele Leute bezogen auf den Ausstoß. Wir haben da ein krassen Impact, weil wir uns extrem effizient aufstellen auch. Wir machen sehr, sehr große Speicher. Wir lernen da einfach von Henry Ford. Standardisierung ist alles. Man kann das Auto in jeder Farbe haben. Hauptsache es ist schwarz. Unsere Anlagen sehen auch immer gleich aus. Warum? Weil es ungeheuer effizient ist, die Projekte zu entwickeln, bauen, finanzieren, realisieren. Das machen wir nicht zum Selbstzweck, weil wir faul sind auf Änderungen, sondern weil wir es eilig haben mit dem Rausbraten von Megawattstunden zum Demonstrieren, was diese Anlagen machen und damit die Anlagen ihren Impact entfalten. Die Anlage in Bollingstedt spart jeden Tag 100 Tonnen CO2 ein. Dadurch, dass diese Anlage am Netz ist und das tut, was sie tut, werden Gaskraftwerke nicht abgefeuert, also werden nicht abgefeuert, aber werden Gaskraftwerke nicht eingesetzt und der Effekt der verdrängten CO2-Emissionen sind 100 Tonnen pro Tag. Stell dir das mal vor.
Krass,
So,
ja.
Und diese Anlage in Bollingstedt lädt Mittagsstrom. Durch das Laden mittags wird ein kleines bisschen der Solarstrom mehr wert. Dafür muss ein kleines bisschen der Steuerzahler den Solarstrom weniger fördern übers EEG-Konto. Das hat einen Impact von ungefähr 3 bis 4 Millionen Euro pro Jahr, was allein die Anlage in Bollingstedt macht, 100 MW.
Okay, aber dieser volkswirtschaftliche Impact, der kommt euch betriebswirtschaftlich nicht so gut im
Nein,
Augenblick,
der
oder?
bleibt beim Steuerzahler.
Gut.
Ich sage dir auch noch was. Diese Anlage in Bollingstedt, die spart Redispatch-Kosten. Das sind, da reden wir auch über paar hunderttausend Euro bis 1 Million, wo man weniger Anlagen abregeln muss, die der Netzentgeltzahler bezahlen muss. Und ungefähr um 1 Million Euro sinkt der Strom, die Gesamtstromkosten des deutschen Systems pro Jahr, weil man die Abendspitze weniger teuer bezahlen muss. Also wir reden hier über so ungefähr roundabout 5 Millionen Euro pro Jahr, was diese Anlage aus dem System nimmt. Das ist eine Summe, die man hochskaliert auf einen Speicherpark von Zielwert ungefähr 50 Gigawatt, die wir perspektivisch brauchen werden. Das einen ungeheuren Impact hat auf die volkswirtschaftliche Effizienz. Und ich rede nicht davon, was der Investor dabei mitnimmt. Das ist noch on top. Das heißt, diese Anlagen sind volkswirtschaftliche Effizienzmaschinen und CO2-Waschmaschinen, wenn man es so will. Genau.
Cool.
Das ist, glaube ich, einmalig an dieser Transformation, dass der Steuerzahler nichts zahlt, was er sonst immer tut, wenn wir über Energieinfrastruktur reden, über alles. Der Steuerzahler hat immer alles bezahlt. Die Netze, die Erneuerbaren, die Fossilen, die Atomkraftwerke, immer. Das ist alles der Steuerzahler. Großspeicher zahlt der Investor, aber der Steuerzahler profitiert. Das muss man mal herausheben. Und warum? Weil unser System momentan ein bisschen Fieber hat. Wir haben ein System gebaut, wo wir Erneuerbare fördern ohne Ende. Ich finde das gut, aber es führt zu extremen Kosten auf Seiten der Netze und der Förderung. Und das ist der Punkt, wo Speicher diese Kosteneffekte mildern und dadurch volkswirtschaftliche Effekte erzeugen. Hätte man Speicher vor 20 Jahren schon gehabt in dieser Kosteneffizienz, hätte man die wahrscheinlich gleich mitgedacht. Die kommen jetzt halt nachträglich in Ordnung und heilen das System. Sie senken das Fieber dieser aufgeladenen negativen Strompreissituation und Redispatch-Engpass-Situation. Das ist der natürliche Partner von Netze und Erneuerbaren, so gesehen.
Ja, verstehe ich. Wie muss man sich den Anlagenbetrieb jetzt ganz konkret in Bollingstedt vorstellen? Also ist es wirklich so mittags laden, abends entladen? Oder ist es so, ein Teil wird denn doch in der Regel Energie vermarktet? Das
ja.
Heißt, ein bisschen Primärregler ist noch ein bisschen SRL oder wie die jetzt mit
ja.
RF, also die neuen Abkürzungen habe ich noch nicht drauf, diese manuelle Frequenzregelung und automatische
ja.
Frequenzregelung, wie das Ding
genau.
mittlerweile EU-weit heißt. Alles ein bisschen oder sagst du, nee, wir haben eigentlich gefunden, irgendwas einzeln ist praktischer und besser für uns?
Ja, als erst einmal hat der Batteriespeicher Leitplanken. Der kann nicht tun und lassen, was er will, weil der Netzbetreiber sagt, Moment einmal, vorrangig ist die Systembetreibbarkeit. Das ist ein Wort, das habe ich jetzt über die Zeit gelernt. Die Betreibbarkeit eines Stromnetzes ist unantastbar, jetzt in den Worten der Verfassung. Und der Netzbetreiber sieht es auch so hart, und wir wollen alle, dass die Lichter anbleiben. Das gesagt, kann man den Betrieb des Speichers im Rahmen dieser Leitplanken frei optimieren im Hinblick auf die besten Preissignale, die der Markt an den Speicher sendet. Und aufgrund der Leitplanken, die gegeben sind, hat man nicht die vollen Freiheitsgrade. Da muss man ein bisschen aufpassen. PL ist schwierig und auch die Preissignale sind schwach. Das heißt, der Sparer macht das kaum. Und auch SRL hat sehr hohe Gradienten.
Moment, warte mal kurz, Georg. Die Preissignale sind schwach, das heißt, ihr nehmt an den Ausschreibungen teil und werdet selten mit Zuschlag oder die Frequenz ist so stabil, dass deswegen relativ wenig geregelt wird?
Nee, die Preise sind wegkannibalisiert
Okay,
durch
gut.
den Speicherhochlauf, der jetzt schon stattgefunden hat. Das war auch zu erwarten.
Gut.
Die AFRR, Sekundärregelreserve, die hat noch starke Preissignale, vor allem in diesem Sommer waren wahnsinnig hohe Preissignale. Die sind aber nicht immer kompatibel mit den Leitplanken der Systembetreibbarkeit. Das heißt, man kann die Sekundärregelreserve nur eingeschränkt nutzen, aber in dem eingeschränkten Maße nutzen wir sie, wie sie der Netzbetreiber zulässt. Und dann reden wir über Viertelstundengeschäfte. Wir sind jetzt auf den Viertelstundenmarkt gekommen am Wholesale und versuchen dort die Ausschläge im System abzupuffern. Und das sind keine Spekulationen, wie sie häufig in den Medien genannt werden. Hier Hochfrequenzhandel, wie man sie von der, weiß was ich, Ölbörse oder Aktienbörse kennt. Ja, es ist ein Börsenplatz, aber der ist physisch. Das ist ein physischer Börsenplatz. Jedes Geschäft, was man macht, muss durch die tatsächliche Liefergarantie des Speichers gedeckt sein. Man kann natürlich ein Gegengeschäft machen, wenn man nicht liefern möchte, weil man später vielleicht wieder ein Geschäft macht, um dann zu liefern. Aber es ist keine Spekulation. Es sind alles physische Gegentrades. Es ist immer jemand, der zu viel Energie hat, der das verkaufen will oder muss, wo dann ein niedriger Preis ist, den der Speicher dann kauft, damit er diese Energie aufnehmen kann und laden kann. Und es ist immer jemand, der gerade einen Energiebedarf hat und einen Mangel hat an Energie. Deshalb ist das Preissignal hoch. Und diesen Mangel kann der Speicher durch einen Verkauf dann decken. Und der Unterschied zwischen Kauf und Verkauf vom einen Zeitpunkt auf den anderen ist das, was der Speicher dann an Profit mitnimmt. Er wird dann im Wesentlichen, so wie du sagst, mittags eher Strom aufladen und abends eher Strom entladen. Und dazwischen und davor und danach macht er noch ein paar andere Dinge, weil nicht nur Sonne den Strommarkt beeinflusst, sondern auch Wind, aber auch Verbrauch, aber auch Fehlprognosen sonstiger Art oder Kraftwerksausfälle. Und alles zusammen überlagert sich auf dieses eine Preissignal an der Strombörse und dem fährt der Speicher nach. Und nochmal, um zu betonen, das ist keine Spekulation. Das sind harte Gegengeschäfte mit anderen physischen Akteuren im Markt, die gezwungen sind, ihren Bilanz immer sauber zu halten. Wenn eine Windböe später kommt, ja, dann muss man handeln, weil der Strom durch die spätere Windböe ist einfach nicht da. Da muss man den zu viel verkauften Strom, wo die Windböe nicht da ist, einfach zurückkaufen und später verkaufen. Und das führt zu den Störungen im System. Ich kann dazu nur einladen, weg von dieser Neiddebatte, Börsenspekulation. Hier werden die Landschaften zugekleistert mit. Das hat ja praktisch eine Analogie zu, wie heißt das Ding, Bitcoin-Farmen, wo ich den Sinn auch nicht nachvollziehen kann. Nein, nein, das sind keine Bitcoin-Farmen. Das macht wirklich Sinn.
Ja. Ja gut, das Bitcoin-Fass machen wir jetzt nicht auf, dass wir da auch nochmal reingehen. Erstmal vielen Dank wobei ich glaube schon, dass im Markt tatsächlich auch Akteure da sind, die kein Asset im Hintergrund haben und trotzdem handeln. Aber das sind die, die in meiner Welt tatsächlich dazu beitragen, dass es so
volatil ist.
Technisch nicht notwendige Spitzen gibt, so würde ich sie bezeichnen.
Ja.
Aber auch die brauchen wir jetzt nicht zu demaskieren.
Nee, nee. Aber die Akteure, die für uns im Auftrag am Börsenplatz handeln, sind direkt angebunden an die Physik des Speichers und müssen immer im Rahmen der Physik und die Leitplanken der Systembetreibbarkeit des Netzbetreibers physisch gedeckte Optimierungen fahren.
Ja, das ist auch gut.
Das ist sehr, sehr konservatives Business im Endeffekt.
Ja, würde ich. Und die Leitplanken des Netzbetreibers sind Gradienten, richtig? Das heißt, euch wird vorgegeben pro Sekunde so und so viel Leistungsänderung und das ist die Leitplanke oder gibt es noch ganz andere Sachen, auf die achten und was ihnen wichtig
ist?
Oh,
da gibt es einen ganzen Blumenstrauß an Leitplanken. Das ist, das sind gefühlt auch manchmal eher biblische Plagen als wohlgemeinte Grenzen der Systembetreibbarkeit, weil es harte Eingriffe in die Geschäftsmodelle der Speicher betrifft.
Okay.
Und da bin ich auch leidenschaftlich am Herausarbeiten der mildesten Methode, die Systembetreibbarkeit zu wahren. Es sind Gradienten, es sind Einschränkungen in der Regelleistungshöhe maximal, es sind das Einfrieren von Fahrplänen zur Redispatch-Planung im Übertragungsnetz. Es sind auch weitere Feinheiten der Einspeise- und Bezugsbegrenzung. da kann man sich Stunden für unterhalten. Das Betreiben eines Speichers ist hochkomplex geworden, weil er eben die Systembetreibbarkeit im Auge halten muss und sich nicht frei am Netz bewegen darf, weil man ansonsten eben das System nicht mehr betreiben kann. Und da müssen die Netzbetreiber momentan uns an unseren Anlagen, weil wir die ersten Anlagen ins Feld führen in dieser Größenordnung, tatsächlich erst lernen, wo die Grenzen der Systembetreibbarkeit sind. Und da sind wir sehr, sehr offen und gesprächsbereit, mit den Netzbetreibern diese Dialoge zu führen und stoßen auch auf Resonanz, dass man das sehr, sehr ernst nimmt.
Also
Unsere
wahrscheinlich,
Dialogbereitschaft und
also.
unsere Pilotierungswillen.
Ja. Und ich befürchte ja auch, je nach Netzbetreiber auch unterschiedlich, oder? Die werden bestimmt nicht einheitlich sein, die Vorgaben, oder?
Ja, die ÜNBs sind sich da schon einig, weil sie immer als ein Ganzes denken. Das begrüßen wir sehr. Und die ÜNBs haben auch eine sehr, sehr große Bereitwilligkeit, jenseits der Grenzen der Systembetreibbarkeit keine unnötigen Eingriffe in das Geschäftsmodell des Speichers zu verlangen, und haben auch sehr, sehr clevere Ideen, wie man es löst. Also Hut ab vor dem Transformationswillen der Übertragungsnetzbetreiber. Im Verteilnetz ist das sehr, sehr unterschiedlich und es wird dabei auch ein bisschen eine Neiddebatte geführt, wo man hören muss, naja, warum machen alle ein Geschäft mit Speichern? Nur wir Netzbetreiber müssen zuschauen und haben die Probleme. Wir wollen auch was von dem Speicher haben. Und da werden Speicher tatsächlich über die Grenzen der Systembetreibbarkeit hinaus in Betriebsregime hineingezwungen, wo Netzbetreiber mehr als nur Grenzen der Systembetreibbarkeit wiederfinden, sondern auch ganz schwierige eigene Agendas verfolgen. Und das lehne ich dann schon ab. Und gehe dann schon auch hart in den Diskurs, weil Netzbetreiber haben ein reguliertes Geschäft und kriegen garantiert Erlöse, die wir Verbraucher alle zahlen. Mein Anspruch darüber hinaus, an den Speichergeschäftsmodellen zu profitieren, ist nicht legitim. Insofern muss man da auch eine Grenze setzen. Das sage ich jetzt hier gerne auch öffentlich und das sage ich auch jedem Einzelnen im Dialog. Aber gerne bis zu den Grenzen der Systembetreibbarkeit in dem Maße, wie es wirklich notwendig ist.
Ja, ich habe auch deiner Meinung. Also, das ist ja auch total legitim. Ich habe jetzt hier ganz gelb markiert noch die drei Stichworte, die wir vorher gesagt haben, dass wir da auf jeden Fall drüber sprechen müssen. Netzentgeltreform, Agnes, Akzeptanz und FCA. Lass uns mal bei der Netzentgeltreform anfangen. Also, das, was praktisch jetzt gerade diskutiert wird, wir kommen ja aus einer Welt, wo es belohnt wurde, teilweise, dass man konstant Strom verbraucht hat. Und wir müssen ja in eine Welt, wo die Netzentgelte deutlich dynamischer, flexibler und auch anders bepreist werden. Was ist deine Sicht aus Speicherbetreiber? Wo muss das da hingehen?
Muss dahin gehen, wenn wir das System bezahlbar halten wollen. Und zur Herstellung der Bezahlbarkeit müssen wir anfangen, dass die Akteure im Netz miteinander kommunizieren. Erzeuger, Verbraucher, Netzbetreiber, Speicher. Und momentan haben wir keine wirklichen Mittel der Kommunikation, weil die Netzentgelte, wie du sagst, jede Art von Kommunikation unterbinden. Was ist Kommunikation? Das sind Preissignale. Der Netzbetreiber setzt momentan keine Preissignale ins System. Er unterbindet sie sogar aktiv durch die flachen Anreize. Und das will die BNetzA ändern. Sie will möglich machen, dass Netzbetreiber Engpässe transparent machen und damit Signale senden, wann es teuer ist, Strom einzuspeisen, weil das Netz schon voll ist, oder wann es billig ist, Strom einzuspeisen, weil das Netz einen Mangel hat. Und umgekehrt, teuer Strom zu beziehen, wenn das, ne, wenn abends alle ihren Braten kochen und ihr Netflix anhaben. Oder eben billig zu beziehen, wenn gerade viele Erneuerbare im System sind. Diese Preissignale wird in Zukunft ein Netzbetreiber senden sollen oder müssen, wir hoffen müssen. Und dann werden wir uns wundern, wie stark elastisch plötzlich Verbraucherverhalten wird. Was heißt elastisch? Verbraucher wollen wenig Netzentgelte zahlen. Das heißt, ihr Verhalten wird sich danach ausrichten, wie die Netzentgelte sind. Und wenn sie dynamisch sind, dann wird das Verbrauchsverhalten sich auch dynamisieren, weil plötzlich ein Markt da ist. Ich kann wirklich viel Geld sparen, wenn ich mein Verhalten ein Stück weit anpasse, in allen Grenzen. Nicht jeder kann sein Verhalten anpassen, aber momentan passt ja keiner an. Ja, und Elektroautos, Wärmepumpen, Speicher insbesondere, sind ideale Assets, um ihr Verhalten an Signale im System anzupassen. Deswegen hat die BNetzA auch auf Impuls der EcoStore Neon-Studie das Thema der dynamischen Netzentgelte sehr, sehr wohlwollend aufgenommen. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt über Anreize zur Dynamisierung im Verhalten reden.
Ja, finde ich auch
Das
sehr
ist
gut.
etwas ungeheuer Sinnvolles. Und an der Stelle müssen wir aber nicht aufhören. Wir müssen auch über flexible Netzanschlussverträge reden, wo wir Leitplanken definieren zwischen Netzbetreiber und Speicherbetreiber, die über diese Anreize der Netzentgelte hinausgehen, wo Netzbetreiber zusätzlich Anreize regeln, dass der Speicher sich netzdienlich verhält. Das kann man neuerdings über sogenannte flexible Netzanschlussverträge, FCAs, regeln. Die müssen aber ausgestaltet werden. Und wir haben dazu ein Termsheet verfasst, wie wir die ideale Ausgestaltung uns vorstellen im Hinblick auf die Optimierung der Netzdienlichkeit, die Wahrung der Leitplanken der Systembetreibbarkeit bei gleichzeitiger Wahrung der Investitionsanreize für Speicher, weil irgendeiner muss es ja bezahlen und der Netzbetreiber ist es übrigens nicht. Der darf die Speicher ja nicht bezahlen,
Ja.
außer Paragraph 11a, Kleinigkeit, aber das ist ungeheuer teuer und ineffizient. Der Netzbetreiber muss zulassen, dass Private weiterhin Speicher hinstellen. Dafür muss er aber in Kauf nehmen, dass die flexiblen Netzanschlussverträge das Geschäftsmodell nicht vergiften. Momentan haben wir leider an vielen Verteilnetzgebieten, insbesondere aus dem E.ON-Konzern, die Gefahr, dass die FCA-Terms, die dort diskutiert werden, Gift sind für Investitionsanreize. Und das möchte ich hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Das müssen wir ändern, weil sonst werden Speicher überall entstehen, außer im E.ON-Verteilnetz, was zum Schaden der Regionen ist, in denen E.ON seine Verteilnetze führt. Dass dort die Netzentgelte besonders teuer werden aufgrund der Vergrämung von Speicheransiedlungen.
Ja, na gut,
So.
aber Bolling steht jetzt ja zumindest schon mal im E.ON-Netz,
Bollingstedt
zumindest.
ist da und das ist aber ein Pilot und das ist noch nicht so geregelt, wie es skalierbar ist, weil
Okay.
die Regeln, die SH-Netz uns da aufgeben will, tatsächlich weitere Investitionen vergrämen.
Okay, das ist ein deutliches Signal. Du hast jetzt häufig über die Investoren gesprochen. Habe ich das richtig verstanden, dass man sich als Privatmensch bei euch auch mit investieren kann oder seid ihr irgendwie anders mit Geld versorgt, wenn ihr neu baut?
Ich glaube nicht, dass das ein Business ist für Private.
Okay.
Das ist schon Geld von sehr, sehr risikofreudigen privaten Investoren, im Sinne nicht privat, Privatmensch, sondern der private Kapitalmarkt in dem Sinne.
Okay.
Weil man sehr, sehr viel Geld ausgeben muss für hochriskante Entwicklungsvorhaben, weil man nie weiß, wo kriegt man jetzt am Ende sein Projekt wirklich gebacken und muss in hohe Vorleistungen gehen für Materialien und Netzkostenzahlungen, Baukostenzuschüsse, wo Projekte zu jedem Zeitpunkt noch scheitern können. Das ist ein sehr, sehr riskantes Geschäft. Am Ende wird es belohnt in angemessener Weise über eine normale kapitalmarktübliche Projektrendite, die so gestrickt ist, dass auch die Projekte, die schiefgehen, damit mit abgegolten sind. Das ist kein reguliertes, garantiertes Netzbusiness, wo kein Mengenrisiko ist, kein Ausfallsrisiko. Es ist wirklich ein hochriskantes Business, aber wir sind happy in der Position zu sein, da fühlen wir uns wohl als EcoStore und als Team, weil da können wir echt was bewegen.
Sehr gut. Georg, lass uns ganz am Schluss nochmal in die Zukunft blicken. Was habt ihr die nächsten Jahre vor? Was kann man von euch erwarten? Was sind eure Ziele?
Also wir wollen so viel wie möglich Megawattstunden und Gigawattstunden ins Feld führen und zwar auch auf eine Weise, wie wir handeln und wie wir die Anlagen betreiben, die ein Vorbild sind für andere, die es nachahmen sollen. Und zwar auf eine vorbildliche Weise, damit wir eine Transformation haben, die Akzeptanz erfährt. Ich möchte noch mal ein bisschen über Akzeptanz reden, weil am Ende des Tages sind es nicht unsere Grundstücke, die können uns zwar gehören, aber es sind immer Anlagen, die draußen im Feld bei den Gemeinden und den Bürgern vor Ort stehen. Und man muss sich zu den Bürgern vor Ort auf eine Weise verhalten, die erst einmal von Respekt geprägt ist, aber auch in einer Art von Beteiligung, dass jeder was davon hat. Und das möchte ich schon nochmal mitgeben in diesem Podcast, dass jeder, der sich draußen am Markt tummelt, dass es kein Selbstbedienungsladen hier ist, sondern dass man Grundstücke belegt, kritische Infrastruktur darauf aufbaut und dass man sich da bitte sehr, sehr respektvoll gegenüber den Kommunen und Stakeholdern vor Ort verhalten soll. Und dass es kein Finanzbusiness ist in einer Bubble unserer neuen Energiewelt, sondern wir gehen raus, klopfen bei den Gemeinden an und sagen, dürfen wir bitte mit euch reden, ob es nicht Sinn macht, für euch auch eine Speicheranlage dahinzustellen. Und wenn ihr das gut findet, lasst uns darüber reden, wie ihr davon beteiligt sein könnt.
Also doch praktisch wie so Bürgerwindparks, Bürgerbatterieprojekte, dass dann doch die Kommunen vor Ort sich beteiligen können oder auch die Menschen, weil das ist ja das, was in Schleswig-Holstein unfassbar gut funktioniert hat. Wenn ein Dorf
Ja.
gefühlt Teil des Windparks ist, die freuen sich, wenn der Schattenschlag da ist. Die freuen sich
So muss es
darüber.
kommen. Das ist leider noch nicht so. Wir wollen an der Stelle auch einige Pilotmodelle in Bayern entwickeln, wo es besonders schwer ist, die Akzeptanz zu finden. Aber eigentlich direkt investieren in die Projektgesellschaft nicht. Es gibt andere Formen der Beteiligung. Erst einmal Transparenz, dass man darüber redet, was man tut und immer alle mitnimmt, wenn es Dinge gibt. Dann haben wir die Gewerbesteuergesetzgebung ändern lassen. Es war unser Impuls, dass die Gemeinden die Gewerbesteuer kriegen. Das war vorher gesetzlich anders geregelt. Die Gewerbesteuer ging an den Verwaltungssitz der Entwicklungsgesellschaft oder im Zweifel an Steuerparadiese nach Grünwald, nicht, wo andere ihren Sitz haben. Und das haben wir geändert, dass der 90% vor Ort gewählt wird. Und wir wollen auch, dass wie bei EEG-Anlagen eine Art Gemeindeabgabe gezahlt wird von den Speichern. Alle weitere Formen der Beteiligung sind entweder strafgesetzlich illegal, nicht? Also man darf jetzt nicht ein Geschäft machen mit der Gemeinde, ich zahle den Kindergarten, wenn mich ansiedelt. Das ist hart illegal. Die Forderung hatten wir auch auf dem Tisch. Sondern wir überlegen, ob wir nicht auch weitere Formen der finanziellen Beteiligung über eine Speicherabgabe analog zu Wind und Solar gestalten. Dazu machen wir Piloten in Bayern und schauen mal, ob das gelingt.
Sehr gut. Georg, ich sage vielen Dank. Ich hätte fast gesagt, ist noch irgendwas offen? Also sprich, habe ich dich jetzt irgendwas, ich habe noch 1000 Fragen im Kopf, keine Frage. Aber wir wissen, wir haben gleich einen harten Anschlag um 9 Uhr, wir dürfen zum Ende kommen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das brennt dir noch unter den Fingernägeln, das muss noch raus jetzt?
Ach, unter den Fingernägel brennt bei mir immer. Ich bin ein Entrepreneur, der hat immer brennende Fingernägel. Aber weißt du was, Klaus? Lass uns das mal verdauen und dann schauen wir mal, was dir noch so brennt und dann machen wir irgendwann später nochmal ein
Sehr Session. Gut. So machen wir es. Vielen Dank, Georg.
Danke, Klaus. Hat Spaß gemacht.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.